Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Dann darf ich übergehen zu meiner Predigt, aber vorher bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du heute noch sprichst, dass du etwas vorbereitet hast für jeden von uns, dass dein Geist zu uns sprechen kann, durch die Lieder, durch die Predigt auch, durch das Austausch, den wir vor oder nach dem Gottesdienst haben. Ich danke dir, dass deine Liebe so stark ist, dass du zu jedem reden willst, dass du für jeden was vorbereitet hast. Danke dir. Amen. Tobi hat schon erzählt, wir kommen frisch vom Alpha-Wochenende. Der Alpha-Kurs ist so ein Kurs, der geht über 10 Wochen, wo christliche Glaubensgrundlagen, Glaubensthemen besprochen werden, wo man einen guten Überblick kriegt. Und das Alpha-Wochenende hat den Schwerpunkt Heiliger Geist. Das ist für viele ein bisschen ein unbekanntes Thema irgendwie. So der Heilige Geist, man kann mit Gott Vater und Jesus, kann man sich mehr vorstellen. Heiliger Geist wirkt ein bisschen, man sagt es halt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber wer ist so der Geist? Genau. Und es war schon im Alpha-Kurs davor, einmal hat eine Teilnehmerin die Frage aufgebracht, die richtig spannend ist und die sich vermutlich jeder Christ, der Bibel liest, irgendwann mal in seinem Leben stellt. Ich würde sagen, jeder Christ stellt sich's mal. Und zwar ist die Frage gewesen, was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist? Und wenn man diese Frage stellt, dann kommen noch 2 weitere Fragen, nämlich, und warum ist diese Sünde unvergebbar? Und woher weiß ich, ob ich sie begangen habe? Jetzt sind manche von euch vielleicht da und sagen, was? Wie bitte? Es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. Vergibt nicht Gott alle Sünden? Oder ist nicht Jesus für alle Sünden gestorben? Und ich habe mir gedacht, die Frage ist, also erstens an dem Abend haben wir gesagt, das ist ein bisschen zu groß, das Thema, wir können es nicht beantworten, wir verschieben es. Und ich habe noch mit Tobi geredet und gesagt, hey du, ich glaube, ich mache eine Predigt drüber, weil ich glaube, jeder Christ, irgendwann stellt er sich die Frage und braucht eine Antwort auf das. Was ist diese Sünde, warum ist sie unvergebbar und habe ich sie vielleicht begangen oder was darf ich nicht tun, damit ich sie nicht begehe, wenn sie unvergebbar ist? Und jetzt weiß ich nicht, wo du bist, ob es dich interessiert, ob du für dich selber schon einmal eine Antwort auf die Frage gefunden hast oder ob du sagst, nein, eigentlich ist, ja, betrifft mich sicher nicht. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, ich habe das gelesen und ich habe echt Angst. Was ist, wenn ich die begangen habe, wenn ich da irgendwas mal gegen Heiligen Geist gesagt habe und das ist dann unvergebbar? Und genau dem wollen wir nachgehen. Und ich glaube auch, wenn, selbst wenn du jetzt für dich sagst, man, es ist gerade nicht relevant, es könnte dir passieren, so wie es Tobi und mir passiert ist, dass jemand einmal das in einer Kleingruppe aufbringt, diese Frage. Und dann ist vielleicht auch gut, wenn du schon mal drüber nachgedacht hast oder jetzt da sitzen darfst und mir zuhören darfst. Diese Bibelstelle kommt in 3 Evangelien vor. Es gibt 4 Evangelien. Evangelien sind Schriften über das Leben Jesus. Und wir haben 4 in den Neuen Testament drinnen und in 3 kommt es vor. Und das ist meistens auch so, wenn es in mehreren Evangelien vorkommt, ist es immer so, wo man sagt, hey, das sollte man sich anschauen, weil es nicht nur irgendwo einmal am Rande erwähnt wird. Und das wollen wir heute machen. Wir schauen es uns an im Matthäus-Evangelium, aber wie ihr vermutlich schon gehört habt, wenn ihr länger wie 2 Sonntage bei uns seid, dann wisst ihr es wahrscheinlich. Wir schauen uns nicht nur diesen Vers an, wir schauen uns den Zusammenhang von dem Text an, weil das hilft so viel, wenn man Textzusammenhang hat, um was es geht. Und wir sind in Matthäus jetzt, weil da ist es am ausführlichsten. Und ich werde mit euch das so fast Vers für Vers durchgehen, diese Begebenheit, wo Jesus selbst dieses sagt, dass es eine Sünde gibt, die nicht vergeben wird. Okay, Matthäus Kapitel 12, für die, die am Handy und in der Bibel mitlesen wollen. Matthäus Kapitel 12, Vers 22. Manche der Verse werden hinten auf den Folien sein, aber nicht alle. Dann brachte man zu ihm, zu Jesus, einen Besessenen, der blind und stumm war. Er heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Jetzt haben wir gedacht, die erste Frage vielleicht für manche von euch ist, was ist ein Besessener? Die Bibel spricht von Besessenen, wenn es Menschen sind, wo böse, unreine Geister Einfluss auf das Leben nehmen. Und so jemand ist zu Gott, zu Jesus gebracht worden, also Gott, Und er konnte weder reden noch sehen. Stellt euch mal vor, du kannst nicht reden, nicht sehen. Häufig ist nicht reden können noch verbunden mit nicht hören können. Wenn du nicht hören kannst, kannst du nicht reden lernen. Wir wissen jetzt nicht, ob diese Person auch nicht hören konnte oder nur nicht reden konnte, aber du bist, also das war eine Person, die sehr isoliert war, die nicht wirklich kommunizieren konnte, die abgeschnitten war, die wirklich großes Leid war im Leben dieser Person. Und sie haben diesen Mann zu Jesus gebracht, damit er ihn heilt. Und Jesus rührt ihn an, steht da nicht, Jesus heilt ihn, steht. Und etwas, was dann heißt, ist, die ganzen Menschen, das kommt im nächsten Vers, aber nur mal bleiben wir nur bei der Person. Jesus rührt dich an und du kannst plötzlich sehen und du kannst plötzlich reden. Das, was du gerade erlebt hast, ist die Vollmacht Gottes. Du hast Herrlichkeit erlebt. Du hast erlebt, wie Verheißungen wahr werden am eigenen Leib. Und auch alle anderen Menschen standen, das heißt dann in Vers 23, die Menge war fassungslos und sagte, ist dieser nicht der Sohn Davids? Was ist mit Sohn Davids gemeint? Die Israeliten, die Juden, hatten die Verheißung, dass aus dem Geschlecht von König David mal der Messias kommen wird. Und die Leute sehen das jetzt, da ist jemand, der blind und stumm war und der kann sehen und der kann reden. Und sie fragen sich, hey, ist es endlich soweit? Ist dieser Messias jetzt da? Diese Herrlichkeit Gottes, die wir gerade sehen, dass da jemand plötzlich reden und sehen kann. Also die sind so richtig, wow, es geht los, endlich ist es soweit. Und es gibt in Jesaja, das ist im ersten Teil von unserer Bibel, im Alten Testament, das sind die Schriften, die an die Juden ausgerichtet waren, eine Verheißung nämlich, dass der Messias kommt. Und da steht in Jesaja 35, ab Vers 4b, folgendes. Gott wird kommen, also Gott wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Und ich glaube, dass die Juden, die da waren, die haben diese Prophezeiung gekannt und haben das im Hinterkopf und haben gesehen, hey, Gott wird kommen und uns retten. Und wir erleben das jetzt. Blinde sehen, Stumme reden. Und deswegen waren sie so, oh, ist das jetzt der Sohn Davids, ist das der Messias? Und ich glaube, dass das, man stellt sich nur mal vor, in unserer Mitte würde jemand, der blind und stumm ist, geheilt werden. Was für eine Party würde abgehen? Oder? Also du bist so, wow, übertrieben fröhlich, würde ich, also nicht übertrieben, passend fröhlich, aber ein bisschen mehr wie Österreicher vielleicht normal sein, so ganz ohne Alkohol dann fröhlich sein. So ein bisschen mehr wie, wir haben, es war so süß, unser Sohn hat Geburtstag gehabt und mein Handy schickt mir dann oft Fotos von vor 17 Jahren so ungefähr. Und da hat es mir eins geschickt, wo er, glaube ich, 4 Jahre war. Und da sieht man, wie das Geschenk ausgepackt wird und er steht so da. Also so pure Freude. Und er hat das Foto gesehen und gesagt, Mama, damals habe ich mich noch viel mehr gefreut können wie jetzt. So, genau, also so richtige Freude war da, glaube ich, über dieses Wunder, das man sieht. Und es gab eine Menschengruppe, von der ich sagen würde, die diese Prophezeiung auf alle Fälle kannte. Und das waren die Schriftgelehrten, also Juden, die Schriften des Alten Testaments studiert haben, die da die Profis drinnen waren. Heute würde man wahrscheinlich Theologen sagen. Das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und in Johannes Evangelium, also ein Jünger, der die Botschaft von Jesus aufgeschrieben hat, in Kapitel 3 wird berichtet, dass einer dieser Pharisäer zu Jesus gekommen ist und der hat Nikodemus geheißen. Und dieser Nikodemus sagte Folgendes zu Jesus. Wir alle wissen, dass du von Gott gesandt bist. Ich habe mich gefragt, wer ist alle? Auf jeden Fall, Nikodemus sagt, wir alle wissen, dass du von Gott gesandt bist und deine Wunder beweisen es. Und jetzt geht es aber darum, wie andere Pharisäer, also nicht der Nikodemus, auf das reagieren, was da gerade passiert ist. Dass da Jesus einen Blinden und einen Stummen geheilt hat und die Menschenmenge drauf sagt, hey, ist dieser jetzt der Sohn Davids? Und dann heißt es in Vers 24, Als die Pharisäer das hörten, und ich glaube, da geht es um das, ist das der Sohn Davids? Als sie das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er Dämonen aus. Ich unterstelle jetzt diesen Pharisäern, dass sie sehr wohl eins und eins zusammenzählen konnten. Die wussten über die Prophezeiung in Jesaja. Die haben Jesus predigen gehört und haben seine Wunder gesehen. Die konnten eins und eins zusammenzählen. So wie Nikodemus sagt, wir alle wissen. Und trotzdem sorgen sie in diesem Moment. Nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt Jesus Dämonen aus. Also wider besseren Wissens haben sie versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass das, was sie gerade gesehen haben, kein Grund zum Feiern ist, sondern dass böse Mächte am Wirken sind. Dass das Wunder, dass ein Mensch sehen und reden kann, eigentlich Verführung ist. Und sie wollten nicht nur das selbst glauben, sondern sie wollten andere davon abbringen, Jesus als den Messias zu erkennen. Und Jesus antwortet ihnen in einer Logiklektion, würde ich mal sagen. In Vers 25 heißt es, doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Hat mich erinnert an so manche politische Partei. Wenn die uneinig sind, ist es nicht förderlich für Wählerstimmen, sagen wir es mal so. Also jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist Satan in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Jesus versucht zu erklären, ich täusche da nicht was vor mit Macht von Dämonen und versuche da Leute in irgendwelche ihre Lehren hineinzuführen, weil Jesus hat ja nicht nur einmal bewiesen, dass er das Reich Satans bekämpft, sondern sein ganzer Dienst, wie er die Leute, die von bösen Geistern belastet waren, befreit hat, aber auch wie er über Krankheit gesiegt hat, ist viel mehr wie ein Täuschungsversuch. Und das würde keinen Sinn machen, wenn Satan sich selbst bekämpft. Und dann ist ein interessanter Vers, den wir vielleicht gar nicht so am Radar haben. Jesus sagt weiter, und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein. Es hat damals auch andere Menschen gegeben, die Exorzismus, Dämonenaustreibung praktiziert haben. Wir wissen jetzt nicht, wie erfolgreich sie waren, weil die Menschen haben bei diesen Leuten nicht nachgefragt, ob diese die Söhne Davids sind, ob da der Messias da ist. Aber es hat auch andere Leute gegeben, die das versucht haben. Und Jesus sagt, wenn andere das machen, warum würdet ihr bei mir andere Maßstäbe anlegen? In Vers 28 sagt Jesus dann, wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus macht klar, das, was ich mache, mache ich mit dem Heiligen Geist. Gott ist am Wirken, das Reich Gottes ist zu euch gekommen und ihr könnt es sehen und ihr kennt die Prophezeiungen und ihr wollt es trotzdem nicht wahrhaben. Vers 29, wie kann einer in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus plündern. Und damit sagt Jesus Folgendes, ich bin stärker als Satan. Und deswegen, Reinhard Bonnke, ein sehr berühmter Evangelist, hat immer gesagt, sein Motto war die Hölle plündern. Und Jesus kann die Hölle plündern, weil er stärker ist wie Satan. Er kann Menschen retten, die da gefangen sind. Und dann sagt er eine etwas unbequeme Sache. Ja, Jesus ist, manchmal wünscht man uns vielleicht, er wäre mehr Diplomat. Aber Jesus richtet sich nicht nach dem, was uns gefällt. Er sagt dann, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus sagt dann ganz klar, du musst dich entscheiden. Entweder du bist auf meiner Seite oder nicht. Aber es gibt so keinen neutralen Grund, so schau ich mir mal an, weder dieses noch jenes, so ich wähle ungültig. Entweder du wählst Jesus oder du wählst gegen ihn. So wie wenn du in einem Boot bist, entweder du bist im Boot oder du bist nicht im Boot. Aber du kannst nicht so neutral sein, so halb im Boot funktioniert nicht. Entweder du bist mit Jesus oder du bist gegen ihn. Und das ist etwas, wo wir uns herausgefordert fühlen müssen, uns zu entscheiden. Und ich glaube, was da auch noch wichtig ist zu bedenken, ist, Jesus wollte nicht Leute, die an ihn glauben. Nikodemus hat gesagt, wir alle wissen, die haben das schon gewusst, irgendwie Jesus macht darunter. Jesus will Leute, die ihm nachfolgen. Und dieser Unterschied, ich kann an Jesus glauben und sagen, ja, ich glaube, dass Jesus gegeben hat, ich glaube auch, dass er gekreuzigt und auferstanden ist, aber es kann auf mein Leben überhaupt keine Auswirkung haben. Aber Jesus will Leute, die ihm nachfolgen. Er hat Leute berufen, die Jünger sind mit ihm unterwegs gewesen. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann bedeutet es, Jesus darf in dein Leben hineinreden, auch wenn es dir nicht gefällt. Es ist nicht nur so ein theoretisches Glauben, es ist was ganz Praktisches. Und das ist auch das beim Taufvideo, was wir da gehabt haben, die Leute, die sich taufen lassen, sagen, ich bin nicht nur irgendjemand, der glaubt, ich bin jemand, der Jesus nachfolgt, wo ich mein Leben an ihm orientiere und ausrichte. Und nun kommt jetzt diese Vers oder diese zwei Verse, wo diese ganzen Fragen entstanden sind, was mit der unvergebbaren Sünde. Jesus sagt dann, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Es ist schon hart. Danach kommt noch ein Textabschnitt, wo Jesus Menschen mit Bäumen vergleicht. Das klingt jetzt krass, wenn man so sagt, aber vergleicht Menschen mit Bäumen, sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte und spricht Gutes. Also Menschen würden dann Gute sprechen, ein guter Mensch bringt gute Früchte und spricht dann gute Worte. Und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und da möchte ich jetzt kurz nur vorher eine Begriffserklärung machen. Jesus spricht in Vers 32 von wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt. Wer ist der Menschensohn? Sind wir nicht alle Menschensöhne, würden wir uns fragen. Für die Juden damals hat das Wort Menschensohn ganz eine andere Bedeutung gehabt, weil die kannten wieder die Schriften des Alten Testaments sehr gut. Und da steht in Daniel in Kapitel 7, dass einer kommen wird, der aussieht wie ein Menschensohn. Und dieser wird der Messias, der Retter sein. Das heißt, wenn Jesus von sich selbst spricht als Menschensohn, sagt er nicht in erster Linie, dass er auch Mensch ist, sondern er sagt in erster Linie, ich bin der von Gott gesandte Messias. Und die Juden wussten das sehr wohl. Jesus bezeichnet sich öfter als Menschensohn wie als Gottessohn. Und in den alttestamentlichen Schriften wird Gottes Sohn auch zum Beispiel verwendet für König David, für besonders mehrere Menschen, die Gott sehr nahe sind. Das Volk Israel wird als Gottes Sohn bezeichnet. Das heißt, wenn Jesus von sich selbst als Menschensohn spricht, macht er noch deutlicher, dass er der Gottessohn ist, wie wenn er sich als Gottes Sohn bezeichnet hätte, für seine damalige Hörerschaft. Für uns ist es was anderes. Wir denken immer, wenn er vom Menschensohn spricht, will er unterstreichen, dass er Gott und Mensch ist. Aber die Leute damals, für die war das so, oh, er von sich selbst behauptet, der Messias zu sein. Lesen wir die zwei Verse noch einmal. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Wenn wir jetzt den Text gemeinsam angeschaut haben, was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist, diese Lästerung gegen den Heiligen Geist? Das wollen wir jetzt die Frage 1, die ich da mitgebracht habe, klären. Für mich ist deutlich aus dem Zusammenhang, wenn Menschen sehen, wie der Heilige Geist wirkt und es auch wissen und trotzdem es ablehnen und behaupten, es wäre von Satan gewirkt. Also die Leute erkannten sehr wohl, dass der Heilige Geist am Wirken war, also die Pharisäer. Aber ihr Herz haben sie dagegen verhärtet und dann haben sie noch versucht, andere vom Glauben abzubringen. Und deswegen standen sie in der Gefahr, diese Sünde zu begehen, die nicht mehr vergeben werden kann. Bedeutet das jetzt, dass Gott da etwas nicht kann, ihnen zu vergeben? Oder bedeutet es, dass er gnadenlos ist, weil er sagt, alles, aber das vergib ich nicht, selbst wenn du das bereuen würdest? Ich würde sagen, es ist umgekehrt. Ich glaube, wenn du beginnst, in dieser Sünde zu leben, dann beginnst du auf einen Ast zu sägen. Und irgendwann hast du dich selbst von Vergebung abgesägt. Es ist nicht, dass Gott dir nicht vergeben will, aber irgendwann ist dein Herz so verhärtet, dass du nicht mehr das bemerkst, wenn der Heilige Geist an deine Tür klopft. Und deswegen müssen wir aufpassen. Der Apostel Johannes, von dem den habe ich schon erwähnt, es war einer dieser 12 Jünger von Jesus, einer der engsten von ihm, also der war, Johannes selbst sagt, ich war sein Liebling, in Jesus sein Liebling. Wie die anderen das gesehen haben, wissen wir nicht, aber Johannes selbst hat gemeint, ich war der Liebling von Jesus. Und er hat aufgeschrieben die Geschichte von Jesus. Und was das Johannesevangelium etwas besonders macht, ist, er hat ganz viel Zeit verwendet, um über die letzten Stunden zu schreiben, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Er schreibt in Johannes in Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 über das, was Jesus an dem letzten Abend vor seiner Kreuzigung gesagt und getan hat im Zusammenhang mit seinen Jüngern. Und da schreibt uns Johannes in Kapitel 16 Folgendes über das, was Jesus über den Heiligen Geist lernt. Und ich glaube, das erklärt noch einmal, warum diese Sünde unvergebbar ist. Johannes 16, Kapitel 5, Johannes Kapitel 16, Vers 5, sagt Jesus, nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat, also zum Vater. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. An demselben Abend, Kapitel 14, also ihr wisst, ab 13 ist derselbe Abend, da erklärt Jesus, dass Ratgeber der Heilige Geist ist. Also die Jünger haben das ja gerade gehört, ein paar Minuten vorher, Ratgeber ist der Heilige Geist. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt, in der Bibel ist das eine Bezeichnung für Satan, das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Jesus beschreibt da ziemlich viel, was der Heilige Geist macht. Und ich habe das jetzt nochmal versucht zusammenzufassen. Das Erste ist, der Heilige Geist, er überführt uns von Sünde. Das Zweite ist, er zeigt uns die wahre Gerechtigkeit. Und aus dem Textzusammenhang wissen wir, die Gerechtigkeit ist das, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Nicht, weil wir gerecht sind, weil wir so gut leben, sondern weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und das zeigt uns der Heilige Geist. Er zeigt uns auch, dass ein Gericht kommen wird. Da steht jetzt drinnen, dass Satan schon gerichtet ist. Aber alle, die jetzt nicht von der Sünde überführt werden vom Heiligen Geist und sich Jesus zuwenden, bleiben auch in diesem Gericht. Und wenn der Heilige Geist aber uns einlädt, also uns das Gericht auch vor Augen führt, dann lädt er uns auch immer ein, dass wir umkehren zu Jesus. Es ist nie so, oh, du Böser und es ist schlecht und es ist zu spät, sondern es ist immer eine Einladung zu einer Umkehr. Der Heilige Geist, er führt uns in die ganze Wahrheit und er verherrlicht Jesus. Wenn ich aber jetzt mich gegen das Wirken des Geistes hart mache, wenn ich das nicht zulasse, wenn ich das ablehne, was der Heilige Geist macht, dann ist niemand da, der mich von meiner Sünde überführen kann. Und dann werde ich nicht zu Jesus kommen und um Vergebung beten. Und deswegen ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist unvergebbar, würde ich sagen. Nicht, weil Gott sie dir nicht vergeben möchte, aber weil du dich selbst davon abgesägt hast, weil du dich hart gemacht hast, weil du dem Wirken des Heiligen Geistes widerstanden hast. Und es ist der Heilige Geist, der uns von unserer Sünde überführt. Gott nimmt dir keine Sünde weg, die du nicht hergeben willst. Gott ist nicht wie ein Kind im Kindergarten, das dir das Spielzeug wegnimmt, obwohl es das noch haben willst. Wenn du deine Sünde nicht hergeben willst, dann wird sie dir Gott auch nicht wegnehmen. Und wenn wir das jetzt nun persönlich machen, was bedeutet das für mich? Woher weiß ich, ob ich diese Sünde vielleicht begangen habe oder nicht? Ich würde sagen, solange du merkst, wie der Heilige Geist an dir wirkt, solange du merkst, dass du von Sünde überführt wirst, dass du merkst, ich habe Sünde in meinem Leben und ich brauche da Reinigung, solange wirkt der Heilige Geist an dir und du musst keine Angst haben, diese Sünde begangen zu haben. Und ich denke auch, dass jemand, der so weit gegangen wäre, dass er sich ganz von der Vergebung abgesägt hätte, auch keine Angst mehr davor hat, weil er eh das Wirken Gottes in seinem Leben nicht mehr will. Aber, und das ist jetzt mein Predigt to go, und da müssen wir schon hinschauen, jede Sünde, die wir nicht von Jesus abwaschen lassen, ist unvergebene Sünde. Jesus ist gekommen, um uns von unserer Schuld zu reinigen. Und jede Sünde, die wir nicht Jesus geben, sondern die wir festhalten wollen, bleibt unvergebene Sünde. Das heißt jetzt nicht, dass ich Angst haben muss, weil vielleicht habe ich in meiner Kindheit meine Eltern belogen und mir fällt es nicht mehr ein und jetzt kann ich nicht um Vergebung bitten und dann hat, oder ich habe irgendwas begangen und es ist mir nicht bewusst. Also das glaube ich nicht. Weil wenn Jesus kommt in unser Leben und wir ihn her sein lassen und sagen, reinige du mich von meiner Sünde, dann macht er das in Bausch und Bogen. Und wenn wir jetzt da wieder zurückgehen zu meinem Kapitel, den ich so liebe, vom Johannes, über die letzten Stunde, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, da berichtet er als Einziger, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und er geht und wascht die Füße, die Stelle habt ihr alle gehört, und macht es auch als Beispiel, dass wir einander dienen sollen. Aber auch was anderes lehrt er uns. Er kommt dann zum Petrus und will Petrus die Füße waschen und Petrus sagt dann, nein Herr, mir waschst du nicht die Füße, also du bist ja mein Herr und König, du darfst mir nicht die Füße waschen. Und was sagt Jesus drauf? Wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Das ist ein Jünger, der jahrelang mit Jesus unterwegs ist und Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und Petrus sagt dann, dann bitte nicht nur die Füße, auch meine Hände und meinen Kopf, ja, also ich will ganz zu dir gehören. Und Jesus sagt dann Spannendes, wer gebadet hat, braucht nicht alles waschen, aber die Füße werden immer wieder schmutzig, die müssen gewaschen werden. Und für uns nehme ich mir mit, wenn ich zu Jesus komme und sage, vergib mir meine Sünde, dann badet er mich. Aber solange ich auf dieser Erde lebe, werden meine Füße schmutzig. Und dann muss ich zu Jesus kommen und sagen, wasch mir bitte wieder meine Füße, reinige mich von meiner Sünde. Auch wenn schon Gott mich rein gemacht und heilig gemacht hat. Die Füße werden dreckig werden, solange wir auf dieser Erde herumlaufen. Und da brauchen wir, dass Jesus kommt und uns die Füße wäscht. Aber du musst es auch lassen. Petrus hat gesagt, nicht mir her. Und Jesus hat nicht gesagt, ich wasche da trotzdem, ob du das willst oder nicht. Du musst Jesus deine Füße waschen lassen. Und da müssen wir hinschauen. Lassen wir Jesus regelmäßig auch unsere Füße waschen. Darf er uns, der Heilige Geist, immer wieder überführen von, vielleicht ist es Unvergebenheit oder es ist Geiz oder es ist Unmoral in unserem Leben, in meinem Leben, ich kann es euch sagen, es ist Stolz, das ist, da brauche ich täglich Fußwaschung. Aber wenn wir da sowas haben, was wir sagen, hey, das ist mir eigentlich lieb, das gebe ich nicht gern her, Jesus, du kannst eh meine Füße waschen, aber in kleinen Zechen nicht, oder so, den Dreck unterm Zechennagel, den würde ich schon noch behalten. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir müssen einfach immer wieder kommen und ehrlich sein und sagen, hey, Heiliger Geist, überführ du mich von meiner Sünde und Jesus, wasch du mir meine Füße, weil ich will zu dir gehören. Ich will nicht jemand mal sein, wo es heißt, du hast keinen Teil an mir, weil ich habe dir nicht die Füße waschen lassen. Also all das, wo wir den Heiligen Geist nicht ranlassen, ist unvergebene Sünde. Und da dürfen wir alle hinschauen. Auch wenn wir jetzt gar nicht so uns mit Lästerung gegen den Heiligen Geist beschäftigen. Und deswegen, ich habe mir gedacht, das ist noch voll super, wenn ich heute nochmal die 4 Punkte wiederhole. Einige von euch tragen so Armbänder, wo 4 Punkte oben sind, haben wir auch draußen am Infotisch. Die habe ich da. Der erste Punkt ist, also Kurzform vom Evangelium. Gott liebt dich. Gott liebt dich, er hat einen guten Plan für dein Leben. Er will mit dir leben, er will dir seine Liebe offenbaren. Das zweite ist, unsere Sünde steht wie eine Mauer zwischen uns und Gott und trennt uns. Und das ist ein Problem. Das dritte ist, Jesus ist gekommen und hat am Kreuz für unsere Sünde bezahlt. Er war ohne Sünde und hat gesagt, hey, die Strafe, ich nehme sie dir ab. Nicht du musst die Strafe tragen, ich trage die Strafe. Und in dem Kreuz können wir gereinigt werden von unserer Sünde. Und das letzte ist das Fragezeichen. Und da wird es persönlich, willst du das? Darf Jesus dich von deinen Sünden reinigen? Und nicht nur reinigen, Jesus wird dann auch sagen, hey, ich reinige dich, aber ich möchte, dass du mir dann nachfolgst, dass du ein Nachfolger von mir wirst, dass ich in deinem Leben der Herr und Meister, der König sein darf. Und das kann vielleicht ein bisschen Angst machen, weil man gibt so Kontrolle ab. Aber ich kann euch sagen, aus meinem eigenen Leben, es ist die beste Entscheidung. Manches kommt dann anders, wie es das vielleicht selber planen würdest, aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und wenn wir dann zu Jesus kommen und er uns reinigt von unserer Sünde, werden wir Kinder Gottes. Wir werden Heilige, sagt die Heilige Schrift, dass wir Heilige sind. Und ich glaube, das ist eine Identitätssache. Wenn ich heilig bin, dann stören mich meine dreckigen Zehen, dann will ich die gewaschen haben. Wenn ich mich aber als Sünder identifiziere, dann ist mir das vielleicht gar nicht wurscht. Also dann ist mir das vielleicht ganz wurscht, wenn ich da noch Dreck unter den Zehennägeln habe. Aber wenn ich ein Kind Gottes bin, dann ist das etwas, was mich stört, wenn ich merke, ich habe noch schmutzige Füße. Und das möchte ich, dass dann der Heilige Geist mir offenbart und Jesus mich davon reinigt. Wir werden jetzt gleich dann auch noch Abendmahl feiern und das ist immer eine gute Möglichkeit, um auch so eine geistliche Fußwaschung zu machen. Und zu sagen, Heiliger Geist, gibt es noch Sünde, die ich bekennen muss, die ich auch loslassen muss. Nicht nur bekennen, sondern auch dann lassen. Aber bevor wir dann das Abendmahl feiern und ihr jeder selbst euch da Zeit nehmen dürft, so mit Gott zu reden, ich habe mir gedacht, ich will da jetzt nicht abschließen, die Predigt, ohne vorher zu fragen, ob es jemand gibt, der sagt, hey, ich will das erste Mal in mein Leben Jesus ranlassen an meine Sünde. Tobi, ihr könnt auch schon kommen, damit er mich reinigt und wäscht. Ich möchte diesen Schritt machen, Jesus nachzufolgen und ihn den Meister und König sein zu lassen. Und wir werden das jetzt so machen, ich werde dann euch bitten, alle die Augen zu schließen, also jetzt noch nicht, aber mache ich dann. Dann werde ich fragen, wer das will, dann kannst du kurze Handzeichen geben. Theoretisch könntest du das auch einfach in einem Gebet machen, aber uns selbst hilft es oft, wenn man das auch sichtbar macht. Dann kannst du mir kurze Handzeichen geben, dann werden wir gemeinsam beten und dann noch werden wir übergehen und gemeinsam das Abendmahl feiern. Also wenn du jetzt heute hier bist und sagst, hey, das betrifft mich, ich möchte, dass Jesus mich von meiner Sünde reinigt und ich möchte ihm wirklich nachfolgen, er soll mein Herr und König werden. Also da bitte ich euch jetzt, schließt die Augen und wenn das auf dich zutrifft, dann heb kurz die Hand und dann werde ich beten. Danke. Ich werde kurz beten und ich möchte all die einladen, die sagen, ich folge Jesus schon nach, das immer jeden Satz laut nachzusprechen, weil das können wir immer wieder auch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke, dass du gekommen bist, um für meine Sünden zu sterben. Wasche du mich rein von meiner Sünde. Danke, dass du mir vergeben hast. Ich möchte nun mit dir und für dich leben. Danke, dass ich nun ein Kind Gottes bin. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.